Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Der Sommer ist rum und das merkt man nicht nur an dem Wetter draußen, sondern dass ich wieder da bin. Ich darf den Dienst wieder auch an dieser Kanzel, den Lehrdienst wieder aufnehmen. Ich freue mich, euch wirklich wiederzusehen. Gefühlt eine halbe Ewigkeit. Hattet etwas Zeit, euch zu erholen von den vielen Bibelstunden, von den vielen Bibelstunden zum Galaterbrief. Aber ich hoffe, dass ihr auch wieder Hunger gekriegt habt auf diesen herrlichen, wichtigen Brief und wir wollen unser Studium fortsetzen. Ich grüße nicht nur euch hier vor Ort, natürlich auch alle an den Übertragungsgeräten, die heute nicht hier sein können oder aus der Ferne zuschauen. Wir wollen die Bibelstunde mit einem Gebet beginnen, wie wir es auch sonst tun, wollen uns dem Herrn anbefehlen. Lasst uns dazu aufstehen. Ich mache dann den Abschluss. Jesus Christus, dir befehlen wir uns an, dir und deinem Reden heute durch dein Wort. Bitte um deine Gnade, Jesus, dass wenn wir es aufschlagen, wenn wir es wieder lesen, wenn wir darüber nachsinnen und studieren, nach deinem Willen darin suchen, das Verstehen suchen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist, den uns gegeben hast, der uns in alle Wahrheit leitet und somit dich und das Evangelium darin aufzeigt, dass auch heute es leuchtet und dass es für uns und für unser Leben wirklich ein Leuchter ist, dieses Wort, dieses herrliche Evangelium. Ich danke dir für dieses Haus, ich danke dir für diese Gemeinschaft, dein lebendiges Haus, dein geistliches Haus, deine Gemeinde. Danke für die Geschwister, für die Glaubenseinheit, die wir in dir haben und dass auch wir heute gemeinsam, Herr, in diesem einen Glauben von dir lernen wollen, auf dich hören wollen, dich anbeten wollen darin. Danke, danke dafür. Herr, segne reichlich hier uns vor Ort, aber auch in den Übertragungsgeräten. Amen. Darf ich euch bitten, mit mir den Galaterbrief wieder aufzuschlagen? Wir sind im 5. Kapitel. Ich weiß nicht, ob ihr euch über die Sommerzeit dann damit nochmal beschäftigt habt, wie präsent es noch in eurem Geist ist, was wir bis dahin alles studiert haben. Und ob ihr es nochmal nachgelesen habt, vielleicht hier und da nachgehört habt, aber ich hole euch nur ganz kurz ab, damit wir wissen, wo wir gerade sind, an welchem Punkt wir angekommen sind und so gedanklich abgeholt. Lasst uns dann unser Studium fortsetzen von diesem Brief. Es ist tatsächlich nicht mehr viel. Wir sind im 5. Kapitel, studieren die Verse 13 bis 26 und da sind wir schon bei Vers 16 angekommen. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr viel. Wenn ich mir das anschaue, dann ist nur noch eine Seite und die ist nicht mal voll und dann denke ich, es ist wirklich nicht mehr viel. Und der Galaterbrief, wir haben dann den durchgearbeitet, obwohl es aber inhaltlich noch einiges zu finden ist und noch einiges anzuschauen ist. Wie war der Anmarschweg bis dahin? In groben Zügen, nicht zu tief, nicht zu viel, aber so, dass wir da einfach gedanklich nochmal abgeholt sind. 4 Kapitel lang hat der Apostel Paulus in diesem Brief den Galatern versucht aufzuzeigen, dass das Evangelium mit dem Gesetz nicht vermischbar und nicht vereinbar ist. Das heißt, dass die Gemeinde, die in Christus Jesus das Evangelium angenommen hat, die Kinder Gottes, die das Evangelium angenommen haben, sie können nicht und sie dürfen nicht wieder das Gesetz in dieses Evangelium wieder integrieren und einen Platz da geben, als, vor allem als Richtschnur, als Maßstab, als ethische und moralische Anweisung und vor allem als die Lebensweise, um die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Das heißt, Paulus wehrt sich, als er mitbekommen hat, dass falsche Lehrer in die Gemeinde in Galatien eingedrungen sind und eben sehr raffiniert und sehr listig das getan haben. Die haben das Gesetz versucht, wieder in diese Gemeinde einzuführen und somit die Gemeinde eben unter dieses Gesetz zu bringen. Ich denke, wenn ich das sage, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, stimmt, da habe ich schon vergessen, das ist schon so lange her, dass es etwas sehr präsent ist. Das ist das Anliegen des Apostel Paulus. Wie hat er es getan? Nachdem er gezeigt hat, was das Evangelium ist, woher es hat, welche Autorität es hat, dass sowohl die Juden wie die Heiden das gleiche Evangelium haben. Da gibt es nicht ein Evangelium für die Juden, das das Gesetz mit beinhaltet, und ein Evangelium für die Heiden, das das Gesetz nicht beinhaltet. Paulus sagt, wir haben das gleiche Evangelium. Das Petrus und die Apostel verkündigen den Juden, ist das gleiche Evangelium, was ich den Heiden verkündige. Es es ist das Gleiche. Und dann bringt es auf den Punkt, was dieses Evangelium ausmacht. Und ich möchte euch das ganz kurz vorlesen nochmal, bitte durch Kapitel 2 aufzuschlagen. Was ist das Evangelium? Ich lese ab Vers 15. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, was am Paulus hier deutlich machen wird, um was es geht. Es geht, dass unsere Gerechtigkeit, unsere Stellung vor Christus und unser Leben, die Gerechtigkeit, in der wir leben und die wir haben, die ist nicht in und durchs Gesetz zu erlangen, sondern allein aus Glauben in und durch Jesus Christus. Das ist das Herzstück des Evangeliums und das ist, was Paulus hier so entfaltet und deutlich macht. Dann muss er, weil Fragen da sind, weil immer wieder Zweifel sind, weil Angriffe sind, erklären, was ist aber die Funktion des Gesetzes. Und das hat er getan und aufgezeigt, dass das Gesetz eben den Menschen von der Sünde überführt und unter den Fluch, unter die Sünde, unter den Tod verkauft und somit völlig richtet und offenbart, wer es ist. Das zeigt aber auch, wie lange das Ganze ist, wie lange gilt das Gesetz, wie lange gilt diese Sklaverei unter dem Gesetz. Und er machte deutlich, bis dieser Fluch aufgehoben ist und der ist in Christus Jesus aufgehoben. Und dann, dass, wenn wir in Christus Jesus sind, sind wir frei und sind nicht unter dem Gesetz, sondern in der Freiheit. Und dann kommen wir schon zu dem wichtigen fünften Kapitel, das uns von dieser Freiheit berichtet. Also vier Kapitel lang geht es darum zu zeigen, das Gesetz und das Evangelium ist nicht vereinbar. Das fünfte Kapitel ist deswegen so wichtig, weil er noch mal ermahnt und sagt, und darum erstens, lasst euch nicht wieder versklaven. Auf irgendeine Art und Weise, auf eine raffinierte, sehr gelehrsame Weise, traditionelle Weise, auf irgendeine Art und Weise, egal auf welche Weise, lasst euch nicht diese Freiheit berauben und lasst euch nicht wieder unter dieses Gesetz führen. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 1, das ist sein erster Punkt, wenn er über die Freiheit spricht und dann sagt er, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also das ist der Punkt. Lasst euch nicht wieder belasten, steht fest. Das ist unser Kampf. Erstens, der Kampf besteht darin, festzustehen, in dieser Freiheit festzustehen, aus dieser Freiheit sich nicht herausbringen zu lassen. Warum ist diese Freiheit wichtig? Erklärt es nochmal, weil wir eben nicht unter dem Gesetz sind. Sind wir unter dem Gesetz, müssen wir alles halten. Aber wir sind nicht unter dem Gesetz. Und das ist immer und immer wieder, was er so deutlich macht. Und dann klingt schon in diesem Abschnitt, das, was wir gleich auch miteinander anschauen und weiterführen werden, klingt schon die Lösung. Wenn wir aber nicht unter dem Gesetz sind, was bedeutet das, in der Freiheit zu leben? Wie leben wir die Freiheit? Und Paulus nimmt sich Zeit, nicht sehr viel, weil es nicht der Schwerpunkt ist. Aber er nimmt sich Zeit, kurz nur mal zu sagen, was bedeutet aber im Evangelium zu leben, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, wenn das eben nicht unsere Richtschnur und unser moralischer Kompass ist. Wie leben wir, wie leben wir ein gerechtes Leben von Gott? Und schaut mal, was er in Vers 5 schon andeutet und dann in dem Abschnitt, in dem wir sind, klar macht. Schaut mal, Kapitel 5, Vers 5 heißt es, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und hier kommt dieses Geheimnis. Hier kommt der Schlüssel zum Verständnis und der Schlüssel für dich und für mich, für dein und mein Glaubensleben. Wie leben wir? Was richtet uns aus? Was führt uns? Was korrigiert uns? Was schafft die Gerechtigkeit in unserem Leben, die Gott verherrlicht? Und Paulus sagt zwei Dinge. Erstens, aus Glauben. Das ist ein Glaubensleben. Der Glauben steht aber im Gegensatz zu den Werken. So, das ist ein Glauben. Wir leben aus Glauben. Das ist das Erste, was zu verstehen ist. Und das Zweite ist aus Glauben durch was? Durch den Geist. Oder wenn man sagt, aus Geist durch Glauben. So, So, das ist, darum geht es. Und das ist der Schlüssel oder das ist die Lösung für all unsere Probleme, für all unsere Kämpfen und Ringen mit dem Fleisch, mit den Begierden, mit den Versuchungen. Es ist der Geist und es ist der Glaube, dass wir brauchen. Und das ist etwas, was Paulus dann ab Kapitel 5, ab Vers 13 eben erklärt und nochmal erläutert, wie leben wir. Also, in der Freiheit müssen wir bleiben, das ist das Erste. Wir müssen in der Freiheit leben. Das Zweite ist aber, wie gebrauchen wir diese Freiheit? Wie leben wir richtig in dieser Freiheit? Ohne dann abzugleiten, ohne in alte Verhaltensmuster zu geraten, ohne eben in die Zügellosigkeit. So, das ist, wie lebe ich in der Freiheit? Wenn ich frei bin vom Gesetz, wie lebe ich diese Freiheit aus? Und Paulus erklärt in dem Abschnitt Kapitel 5, die Verse 13 bis 26, erklärt, was bedeutet, in der Freiheit zu leben? Wie leben wir das? Und die Antwort ist, leben im Geist. Und das ist etwas, was man im Glauben leben muss. Das wenn ich ehrlich bin und ich die Verse studiere und immer wieder lese, um diese Verse zu verstehen, muss ich immer wieder in andere Briefe gehen. Ich muss, das, was ich auch tun werde, in den Römerbrief mit euch hingehen, in den Epheserbrief, in den Kolosserbrief. Und der Grund, warum man, um diese Verse zu verstehen, so sehr in den anderen Briefen hinschauen muss, ist, weil er da gar nicht so viel darüber sagt. Weil in diesem Brief, im Galaterbrief von Paulus, nicht der Schwerpunkt darum geht, wie lebe ich im Geist, sondern darum geht zu erklären, dass wir nicht unter dem Gesetz sind und dass wir auch nicht unter dem Gesetz uns und dieses Joch wieder aufziehen lassen. Das ist sein ganzer Kampf. Und er erwähnt, wie am Ende, und weil er weiß um die Fragen, er weiß nochmal um die Zweifler, dass das nicht bedeutet, dass wir zügellos leben, dass wir keine Richtschnur haben, dass wir keine Hilfe haben. In ein, zwei Dingen, er erwähnt das, aber er geht gar nicht so sehr darauf ein, was es bedeutet, im Geist zu leben. Also wie praktisch, wie lebe ich im Geist? So, in der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, wie werde ich das auslegen? Folge ich dem Brief, muss ich auch dem Schwerpunkt gerecht werden. Aber ich habe gedacht, nein, ich möchte trotzdem noch mit euch darüber nachdenken, was bedeutet das? Also was bedeutet es praktisch, im Geist zu leben? Bevor ich euch den Abschnitt lese und euch nochmal daran erinnere, was Paulus darüber sagt, was es bedeutet, im Geist zu leben, will ich auf etwas nochmal eingehen, und zwar in Vers 11, Kapitel 5, Vers 11. Das ist die Überleitung dann zu diesem Abschnitt. Er schreibt, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Das ist ein Vers, der geht mir sehr nach und über das muss ich immer und immer wieder nachdenken. Jedes Mal, wenn ich das auslege, denke ich, ich habe immer noch nicht genug über diesen Vers gesagt, aber hier nochmal so viel dazu. Was Paulus hier damit meint, und das soll uns nochmal dann ausrichten, er sagt, wenn ich als Prediger des Evangeliums, wenn ich das Gesetz wieder integriert hätte in meine Predigt, wenn ich das Gesetz wieder in das Evangelium integriert hätte und auch gesagt hätte, man soll sich beschneiden lassen, wenn ich gelehrt hätte, man soll den Sabbat halten, wenn ich gelehrt hätte, dass wir uns nach Mose ausrichten sollten, dann sagt er, warum werde ich überhaupt dann verfolgt? Wenn ihr meint, dass das Gesetz ein Teil des Evangeliums sein muss und ist, und wenn ich das so gepredigt hätte, warum verfolgen mich die Juden? Das heißt, was er damit sagen möchte, wenn das Evangelium, das gepredigt worden ist, ist deswegen ein Ärgernis, weil es genau das sagt, kein Gesetz mehr. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und er sagt, genau das ist das Ärgernis und das ist auch der Grund, warum ich verfolgt werde. Das heißt, alle Christen, die das Evangelium predigen und die das Kreuz predigen des Christus und die Erlösung von den Sünden und den Glauben, und dann aber das Gesetz wieder hinzufügen, dann sagt Paulus, was machen sie, was tun sie? Sie nehmen das Ärgernis des Kreuzes raus. Es gibt für die Juden für die Rabbiner, für die Schriftgelehrten kein Ärgernis, wenn jemand kommt und sagt, der Messias ist gekommen und hat uns befähigt, das Gesetz zu halten. Dann sagen sie, Amen. So, das war's. Da gibt es kein Ärgernis, da gibt es keinen Anstoß. Da gibt es kein, warum redest du das? Und du redest gegen Mose, du redest gegen das Gesetz. Warum war das immer die Anklage? Warum haben sie Stephanus deswegen gesteinigt? Warum? Weil sie gesagt haben, wir sind eben nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz ist kein Teil des Evangeliums mehr. Das ist nicht mehr unser Maßstab. So werden wir nicht vor Gott gerecht. Und das hat sie aufgeregt. Ihr könnt doch nicht den Maßstab Gottes verleugnen, dagegen reden. Und deswegen sagt Paulus, und das ist immer wichtig, und ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum heute, wenn das Evangelium in dieser Weise gepredigt wird, wie die Apostel es gepredigt haben, wie Christus es gepredigt hat, es genau das bewirken wird, Ärgernis von denen, die sagen, das kannst du nicht behaupten, das darfst du nicht sagen. Wenn wir sagen, dass das Gesetz kein Teil, dass es nicht mehr unser Maßstab ist, dann wird es viele geben, die sich darüber aufregen. Und für sie wird das ein Ärgernis. Und ich denke, das ist ein gutes Prüfkriterium. Deswegen sagt Paulus, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, nehmen wir mal an, ich würde das predigen. Aber warum? Warum hassen sie mich? Warum verfolgen sie mich? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Das ist das Ärgernis des Kreuzes. Jetzt geht er einen Schritt weiter und jetzt lesen wir Verse 13 bis 26 und dann sind wir mitten in dem Abschnitt, den wir auch von den Sommerferien studiert haben und da auch aufgehört haben. Ich lese es nochmal ab Vers 13, aber wir sind schon bei Vers 16 und dann nehme ich euch da mit hinein. Vers 13, denn ihr seid zu Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich auch vorher sagte, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das ist der Abschnitt, der zweite Abschnitt über die Freiheit, das heißt der richtige Umgang mit der Freiheit. Und Paulus spricht darüber, dass wir zur Freiheit berufen sind, dass es meine und deine Berufung, in der Freiheit zu leben. Dazu sind wir frei gemacht worden, in dieser Freiheit zu leben. Und er sprach darüber, dass diese Freiheit für uns kein Startpunkt sein darf. Es geht jetzt nicht los und jetzt sagen, okay, jetzt kann ich ja so leben, wie ich möchte. Ich kann Sünde, in mein Sündenleben, in meinen Begierden leben. Das ist nicht der Startpunkt dafür. Diese Freiheit soll nicht der Boden dafür sein. Und dann sagt er, stattdessen sollen wir aber einander lieben. Wir sprachen in der letzten Bibelstunde vor einem Monat einen interessanten Gegensatz. Der Gegensatz war kein Anlass für das Fleisch, sondern die Liebe. Kein Anlass für das Fleisch, da können wir sondern das Gesetz halten. Soll man das tun oder das nicht tun, sondern liebt in Liebe. Er dient einander in Liebe. So, das ist der Gegensatz, den hier, darum geht es. Er spricht natürlich das aus dem Grund an, weil die auf das Gesetz pochen, sie handeln lieblos. Sie handeln lieblos gegenüber Paulus, sie verfolgen ihn, sie handeln lieblos gegenüber alle anderen. Sie kämpfen, die eifern, sie fordern sich da heraus und Paulus sagt, ihr fordert das Gesetz. Ihr wollt nach dem Gesetz leben, aber wisst ihr, was das Gesetz fordert? Was ist der Maßstab? Lieb deinen Nächsten. Und wie gehst du mit dem Nächsten um? Du willst das Gesetz halten, du willst das Gesetz fordern, du hältst es nicht. Schaut zu, dass ihr euch nicht auffresst. Das ist so fast sarkastisch, sagt er. So, das waren die Verse, wir haben sie durchstudiert. So, knapp 20 Minuten und wir können starten. Bis dahin, das waren die letzten Jahre, mit denen wir in dem Galaterbrief verbracht haben und über diese Dinge nachgedacht haben. Jetzt kommen wir zu Vers 16 und der hat es in sich und die folgende. Er sagt, ich sage aber. Und jetzt kommt er an den Punkt und sagt, okay, das ist wichtig, ich sage euch aber. Kein Anlass für das Fleisch. Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht der richtige Umgang. Ich sage euch, wie leben wir? Wie leben wir in der Freiheit? Wie leben wir richtig in der Freiheit? Und Paulus sagt, wie das geht. Und schaut mal, was er sagt. Wandelt im Geist. Darum geht's. Er sagt, liebe Geschwister, schaut mal, er sagt nicht, ich sage aber, gebt nicht Raum euren Begierden. Kämpft gegen die Versuchungen. Akzeptiert Sünde nicht und hört auf, Unzucht zu treiben, hört auf, Unrein zu treiben, hört auf, kämpfe gegen Ausschweifung, kämpfe gegen Götzendienst, lass das sein. Das macht er nicht, oder? Ihr seid jetzt zur Freiheit, aber diese Dinge dürft ihr nicht tun, das dürft ihr nicht tun. Das ist auch nicht, was er sagt. Das ist etwas, was wir und in unserem Denken tief verankert ist und was wir selbst tun, was oft gelehrt wird. So, ja, wir sind frei in Christus, aber das darfst du nicht. Wir sind frei in Christus, aber das darf man nicht. Wir sind frei in Christus, aber das ist auch verboten. Aber das ist auch nicht richtig. Das ist immer der Ansatz. Aber da müssen wir ganz besonders aufpassen. Die Perspektive ist, ja, wir sind frei und dann sofort werden wir ausgerichtet auf was? Auf die Sünde. Auf den Kampf gegen die Sünde. Auf die Begierden und was wir alles tun und lassen müssen. Und dann gibt es Tipps und 10 Schritte zur Überwindung von dem und 10 Schritte Überwindung von dem und 10 Schritte zu fertig werden von dem. Das ist dann, sind dann die Lösungen. Es ist dann nicht mehr das Gesetz, aber unsere eigenen 10 Gesetze. Wie gehe ich damit um? Es gibt viele praktische Dinge, wie man dann mit Unzucht umgeht, wie man mit Ausschweifung, mit Sauberei, wie man mit Zornesausbrüchen, wie mit Trinkgelage, Völlereien, wie was auch immer. Es gibt viele praktische, upsala, ich muss mich noch eingerufen auf die Länge hier. Es gibt viele praktische Hinweise, wie wir dann die Sünde überwinden sollen und überwinden können. Aber das ist nicht Wandeln im Geist. In der Freiheit leben, liebe Geschwister, das ist, ich kann es euch nicht sagen, für mich ist das ein Geheimnis und auch herrlich gewesen beim Studieren dieser Verse. Wandeln im Geist ist die Lösung um ein Leben in der Freiheit. Wie kann ich in der Freiheit leben und die Freiheit nicht missbrauchen? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Leb im Geist. Leb im Geist. Das ist die Antwort. Das ist die Lösung. Wie komme ich dahin, dass ich, obwohl ich frei bin, nicht von der Sünde beherrscht werde? Wie komme ich dahin, wenn ich, auch wenn ich frei bin vom Gesetz und fallen Maßstäben, nicht von der Sünde, von dem Beginn kontrolliert werde? Wie komme ich dahin? Und die Schrift sagt nicht, kämpf dagegen an, überwinde sie, kämpfe gegen sie, schaffe Strategien. Das macht sie nicht. Die Schrift sagt, Paulus sagt, was? Wandel im Geist. Das ist die Lösung. Und darum ist wichtig, dass wir verstehen, was bedeutet im Geist wandeln. Wandelt im Geist, wie können wir das wandeln? Wir können das auch leben. Das ist ein Prozess, ein Weg. Gehe mit dem Geist. Lebe mit dem Geist. Mach Fortschritte mit dem Geist. Wandeln ist ja, stehen ist ja, ich stehe. Wenn ich wandle, dann mache ich Schritte, oder? Geh Schritte mit dem Geist. Willst du in der Freiheit leben? Willst du nicht von der Sünde beherrscht werden? Dann gibt es eine Lösung. Du musst mit dem Geist gehen. Du musst mit dem Geist leben. Du musst mit dem Geist wandeln. Du musst mit dem Geist Schritte gehen, Fortschritte machen. Und zwar mit dem Geist. Das ist die Ausrichtung. Das ist das Neue. Das ist das Evangelium. Das führt uns nicht zurück ins Gesetz und sagt, okay, dann studier das Gesetz und dann weißt du, was du tun und lassen sollst. Das ist nicht die Lösung, das ist nicht der Weg, sondern wandelt im Geist. Das ist hier nicht der Vorschlag, das ist zu schwach, das ist hier die Anweisung, was es bedeutet, im Geist leben. Schaut mal, Paulus hat, wie ich schon vorhin gesagt habe, in Kapitel 5, Vers 5 gesagt, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist unsere Erwartung. Worauf setzen wir? Wir setzen auf den Geist. Jetzt kommt Paulus und sagt, was bedeutet auf den Geist setzen? Was bedeutet im Glauben zu wandeln? Und er sagt, wandelt im Geist. Und dann, liest mal mit mir, und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Ist das gut? Ist das absolut? Vielleicht würdet ihr das dann schaffen. Es könnte sein, dass es klappt. Es wäre möglich. Paulus spricht in absoluten Dingen. Er sagt, wandelt im Geist und dann passiert etwas. Wenn wir im Geist wandeln, wenn wir mit dem Geist gehen, wenn wir mit dem Geist Schritt halten, wenn wir ihm nachfolgen, dann ist die Folge, es gibt eine Folge. Und die Folge ist welche? Die Begierden des Fleisches werden wir nicht tun. Was ist deine Strategie gegen deine Begierden? Kennst du Begierden? Hast du welche? Oh Mann, ich habe viele. Jeden Tag. Und die sind zahlreich. So, was ist deine Strategie? Hast du Strategien? Ich habe mir viele entwickelt. Funktionieren sie? Manchmal ja, gell? Wie oft nicht? Bis sie halt nicht mehr funktionieren. So lange funktionieren sie, bis irgendwas nicht mehr geht. Bis die Kraft ausgeht, bis die Energie ausgeht, bis die Gesundheit ausgeht, bis die Motivation ausgeht. Es gibt verschiedene Gründe. Und irgendwann mal, obwohl man sich Strategien angeeignet hat und Lebensweisen antrainiert, irgendwann mal geht es dann doch. Man hält nicht aus. Man hält eine Zeit lang aus und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Und ich sage euch warum. Weil das ist nicht der Weg der Überwindung. Weil das ist nicht der Weg im Umgang mit Sünde. Weil wenn das ist wiederum genau das, aus dem Fleisch leben, nach dem Gesetz leben. Wenn ich sage, okay, wie kann ich überwinden? Wie kann ich das tun? Der Punkt ist der, Paulus macht etwas Wunderbares. Er sagt, Leben in der Freiheit, der Fokus ist nicht auf die Sündenvermeidung. Das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist auf der Nachfolge dem Geist. Das ist eine Perspektive, das ist ein Perspektivenwechsel. Bis dahin war dein Leben von was bestimmt? Tun und nicht tun. Lassen und tun. Tun, nicht tun. Das sollst du tun, das sollst du lassen. Das sollst du tun, das sollst du lassen. Das war der Fokus. Und dann eben der eigene Anspruch und der Kampf und die Disziplin, eben das zu tun. Und dann mit der bitteren Erkenntnis, man scheitert, man wird dem nicht gerecht. Das ist ein Leben unter dem Gesetz. Leben unter dem neuen Bund, Leben in der Freiheit ist aber, ist darauf ausgerichtet, auf den Geist zu schauen, auf ihn ausgerichtet sein. Und jetzt kommt etwas Erstaunliches. Paulus sagt, wenn wir im Geist wandeln, er wird auch das definieren und sagt, durch den Geist wandeln, dann gibt es eine Folge. Wir können sogar einen Automatismus sagen. Wenn du dem Geist folgst, wenn du auf den Geist schaust, wenn du ihm glaubst, wenn du auf ihn guckst, dann wird eine Auswirkung in deinem Leben haben. Dann wirst du etwas anderes nicht tun, nämlich dem Fleisch nachlaufen. So, das Fleisch zu besiegen ist nicht gegen das Fleisch kämpfen. Es ist dem Geist nachfolgen. Ganz einfach, blödes Beispiel vielleicht, aber wenn ich sage, folgt mal mir oder dem Viktor. Ich folge lieber Viktor, das ist ja böse. Ja. Ich nehme dich als positives Beispiel, mich als negatives Beispiel. In dem Moment, wenn du dich für jemanden entscheidest, entweder du folgst Viktor, dann wirst du dich von mir entfernen. Der Viktor wird gehen. Du wirst dem Viktor hinterhergehen, dann wirst du dich von mir entfernen. Je weiter du dich von mir entfernst, umso weniger wirst du mich sehen, umso weniger wirst du von mir beeinflusst werden. Du wirst mich nicht mal auf mich so viel hören und ich meine Argumente oder mein Locken und Schreien und wie auch immer. Wenn das passiert, wenn wir auf den Geist hören, wenn wir dem Geist folgen, wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir einen Fokus, dann haben wir eine Perspektive, dann hören wir auf ihn, wir folgen ihm nach und in dem Moment entfernen wir uns von dem Fleisch. Schaut mal, Paulus sagt Folgendes. Geht mit mir ins 5. Kapitel nochmal und lest mit mir Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lass uns durch den Geist wandeln. Das ist das Geheimnis. Wurden wir durch den Geist wiedergeboren? Das ist das. Wenn du durch den Geist Gottes wiedergeboren bist, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, das heißt kein Sklave, sondern ein Freier geworden bist, wenn du die Natur Gottes empfangen hast und zum neuen Leben geschaffen worden bist, dann sagt er, und wie sollen wir danach leben? Dann natürlich wie? Dann lass uns diesem Geist folgen. Wenn du durch den Geist wiedergeboren bist, dann folge ihm. Hör auf ihn. Geh mit ihm Schritt für Schritt. Lern von ihm. Hör auf ihn. So, das ist das Geheimnis. Das ist genauso einfach, wie schwer, wie es mit der Rettung ist. Glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet. Ist das kompliziert? Es ist eigentlich so einfach, oder? Und doch ist dieses Geheimnis so tief und für viele nicht erreichbar. Es sei denn, Gott schenkt es, dass man das glauben kann, oder? Dass man das schauen kann, sehen kann. Genauso verhält sich mit dieser Wahrheit. Das Geheimnis ist, leb im Geist. Wandeln im Geist, das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis des siegreichen Christenlebens. Das ist das Geheimnis des Fruchtbringens. Das ist das Geheimnis des Überwinden der Sünde und des Todes. Das ist das Geheimnis des Überwinden des Fleisches und der Begierden. Wandeln im Geist. Es ist eigentlich so einfach. Wisst ihr warum? Weil das genauso etwas ist, weil das aus Glauben geschieht. Und doch ist es so schwer. Und ich behaupte, es ist schwerer, wie das Gesetz zu halten. Warum meine ich das? Schwerer nicht in dem Sinne, als ob ich das Gesetz halten könnte. Nur beim Gesetz, da brauche ich den Geist nicht. Da schlage ich auf, 2. Mose 19 zum Beispiel, und kann lesen, du sollst nicht. Das war's. Brauche ich dann jemanden dazu? Brauche ich einen Geist dazu? Ich kann lesen, du sollst nicht stehlen. Weiß jemand von euch, was es bedeutet, nicht zu stehlen? Oder andersrum, weiß jemand von euch nicht, was es bedeutet, nicht zu stehlen? Du sollst nicht lügen. Ist es jemand da und sagt, keine Ahnung, was das bedeutet? Ehebrechen, nie gehört. Schwören, kenne ich nicht. Ganz ehrlich, muss man das auslegen eigentlich? Ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, da muss man nicht mal Christ sein. Jeder weiß, dass das Gut des anderen sich nehmen, stehlen ist und das nicht gut ist. Von daher ist das eigentlich gar nicht so kompliziert. Schlag auf, lest, tu's. Aber Leben im Geist ist darum weit schwieriger, weil das hat was mit einer Beziehung zu tun. Das hat was mit den Geist haben, den Geist besitzen, wenn man ihn nicht besitzt. Wie will man von ihm geleitet werden? Wie wirst du auf ihn hören? Wie wirst du ihm folgen, wenn du ihn nicht hast? Die Voraussetzung ist erstmal den Geist überhaupt besitzen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Christen halt voller sogenannter Christen sind, die denken, sie sind Christen, aber sind es nicht, weil sie nicht wiedergeboren sind. Sie haben den Geist nicht. Es gibt viele Gründe, warum man sich der Kirche oder den Glauben anschließt. Und man kann bis zu einem gewissen Grad rational das alles richtig und gut finden, aber eine Wiedergeburt nicht erlebt haben. Ich war so einer. Ich habe das schon mehrfach erzählt, dass es lange gedauert hat, bis der Herr mich wiedergeboren hat, obwohl ich vorher auch ein Christ war. Der Punkt ist dass man bis dahin lernt, wie ein Christ zu leben. Und dann versucht man das. Und zwar aus sich selbst. Man versucht das. Man will das. Man macht das. Und irgendwann mal kapituliert man und viele sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll. Warum? Weil sie sagen, es klappt nicht. Ich habe mich wirklich abgemüht. Ich wollte wirklich, ich habe mich wirklich angestrengt, aber das geht nicht. Und irgendwann sind sie entweder frustriert oder was auch immer. Und dann verlassen sie den Glauben. Das heißt nicht, dass sie abgefallen sind, aber das bedeutet, dass sie noch gar nicht wirklich lebendig waren. Also ist die Voraussetzung, überhaupt im Geist zu wandeln, Besitz des Geistes, eine Wiedergeburt zu erleben, ein Kind werden, ein Kind der Freiheit zu werden. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es ein Automatismus und danach flutscht, danach funktioniert. Warum? Ein natürliches Kind kommt zur Welt, kann es alles. Hey, es hat so lange gedauert, meiner Tochter beizubringen, dass ich Papa heiße. Das muss gelernt werden. Bis heute manchmal muss man noch beibringen, dass sie gehorsam sein müssen. Funktioniert schon viel besser. Andere Dinge müssen beigebracht werden und gezeigt werden, was es bedeutet, das zu tun, das zu tun. Und es vergeht, denke ich, da tut sich nichts. Da habe ich zum Glück meine Frau an der Seite gesagt, Willi, sei geduldig, es kommt. Und es kommt. Auf einmal ist da und es kommt. Alles hat seine Zeit. Die Kinder müssen lernen, Sprache, Fähigkeiten, Koordination, Bewegung, Verdauen, Essen. Ich muss das jetzt nicht euch das erklären, oder? Es ist ein völliges, vollkommenes Kind da, aber es muss lernen. Und dazu braucht es Eltern. Und wenn sie den Eltern vertrauen und ihnen folgen, dann können sie einiges lernen. Nicht alles Gute bei uns Menschen. Was ich damit sagen will, wenn wir wiedergeboren sind und den Geist Gottes haben, dann ist es noch kein Automatismus, dass wir automatisch dann im Geist wandeln, sondern das muss genauso gelernt werden. Das heißt, ich muss diese Stimme erstmal überhaupt kennenlernen. Kennen wir die Stimme? Wie viele Christen wissen nicht, dass sie den Geist haben? Die wissen es nicht. Ja, habe ich einen Geist oder habe ich nicht? Sie kennen die Stimme des Geistes nicht. Sie kennen nur ihr schlechtes Gewissen vielleicht. Mehr nicht. Kennen wir die Stimme des Geistes, kennst du sie, wie er zu dir redet, wie er dich leitet? Weißt du, wenn er vorangeht, wohin du gehen musst? Kannst du ihm folgen? Verstehst du, wenn er sagt, Löffel? Und sagt, ah ja, Löffel. Er will Löffel, nicht Gabel. Verstehen wir? Ihr versteht, was ich aber meine. Das heißt, im Geist, wenn wir durch den Geist leben, dann müssen wir durch den Geist wandeln. Aber das muss genauso gelernt werden. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Ich hätte mir von Paulus an dieser Stelle weit mehr gewünscht, weit mehr Informationen. Paulus, 6. Kapitel schon aus, 7., 8., 9., jetzt nimm noch mal 4 Kapitel Zeit und erklär mal, was bedeutet im Geist wandeln. Gott sei Dank haben wir nicht nur den Galaterbrief, sondern auch andere Briefe. Wir haben die Schrift, wir haben das Evangelium, wir haben unseren Herrn, der das größte Beispiel dafür ist, was es bedeutet, im Geist zu wandeln. Er ist vom Geist gezeugt und dann im Geist zu wandeln, obwohl man im Fleisch lebt, in Gestalt des Fleisches. Von daher haben wir genug Wort Gottes, aus dem wir lernen. Und ich werde versuchen, euch einfach ein paar Dinge aufmerksam zu machen und dass wir gemeinsam uns anschauen, wie wir im Geist wandeln sollen. Aber bevor wir da in diese, Anführungsstrichen, praktische Dinge gehen und uns das anschauen, ich heute, und das ist meine Botschaft für dich und für mich ist das das Evangelium, für mich ist das diese gute Nachricht, die Überwindung der Sünde in meinem Leben, das heißt nicht zum ewigen Leben oder zur Verdammnis, sondern den Sieg, den ich zu kämpfen habe, den bekomme ich nicht darin, indem ich mich auf die Sünde ausrichte und die Sünde fokussiere und gegen sie kämpfe und Strategien entwickle und das versuche, da werde ich nicht gewinnen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt schon viele Jahre Christ, ich bin 48 Jahre alt, ich kann sagen, das funktioniert nicht. Die gute Nachricht ist, die Überwindung geschieht, wenn ich mich auf den Geist ausrichte. Wenn ich durch den Geist lebe und durch den Geist wandle. Und das ist mein persönliches Zeugnis. Wenn ich aber nicht durch den Geist lebe und wenn ich nicht mit dem Geist wandle, wisst ihr, was passiert? Dann gewinnt das Fleisch überhand. Und dann tue ich, was ich nicht will. Wir können Geist haben, wir können Geist besitzen. Aber wenn wir das tun, lest mir mit mir Kapitel 6, Vers 7. Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird auch er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Was förderst du? Auf was bist du ausgerichtet? In was investierst du? Worauf sähst du? Und das ist wirklich das Geheimnis. Wenn du auf den Geist sähst, wenn du dich auf den Geist ausrichtest, wenn du lernst, auf ihn zu hören, wenn du lernst, ihm nachzufolgen, wenn du lernst, ihn zu verstehen, wenn du lernst, ihm zu gehorchen, dann wird das Fleisch sterben. Das ist die Folge. Dann kriegt es nicht das und es wird sterben. Wenn dein Fokus sich ändert, wenn deine Perspektive sich ändert, dann gerät das in Vergessenheit. Wenn du dich auf den Geist ausrichtest, du wirst Freude an dem Geist haben. Es wird dein Denken beeinflussen, es wird dein Sinn beeinflussen, es wird dein Wollen beeinflussen, es wird deine Gerechtigkeit beeinflussen, es wird deine Vorlieben beeinflussen, es wird deine Liebe beeinflussen, es wird dein Denken durch und durch beeinflussen, dein Herz beeinflussen, wenn du dich auf ihn ausrichtest. Denn übrigens, das ist sein Job, das ist das, was er unter dem neuen Bund tun muss, in das Bild Christi verwandeln, in sein Denken verwandeln. Und dann wird dich das bestimmen. Und du wirst morgens aufwachen oder vielleicht sogar träumen und von der Gerechtigkeit Gottes träumen. Du wirst von der Liebe träumen. Aber wenn du die ganze Zeit auf das Fleisch sähst, dem Geist den Rücken zuwendest, dich mit dem nicht beschäftigst, auf ihn nicht sähst, das heißt, ihm keinen Raum gibst, auf ihn nicht hörst, dann wird es automatisch, hast du einen anderen Blick. Und das führt automatisch zu etwas, nämlich das Fleisch wird fett. Und wisst ihr, wie schnell das passiert? Wie probiert man das Fleisch auf ein bestimmtes Gewicht runter zu? Müht sich, Monate, Jahre lang kriegt man ein bestimmtes Idealgewicht. Wie lange braucht man, um dann wieder die Pfunde drauf zu kriegen? Ruckzuck, gell? Und das ist übrigens keine große Anstrengung. So, das Fleisch... Und ich meine jetzt nicht nur vom Körper, funktioniert genauso. Wir setzen es auf, wenn man es auf Diät setzt, dann schrumpft es. Aber sobald man sich dem zuwendet, ruckzuck, sind all die Neigungen, all die Vorstellungen, all die Begierden, all diesen sofort da. So, da, wo wir uns ausrichten, auf das, wo wir uns zuwenden, dann wird das dementsprechend die Frucht sein. Was Paulus hier macht in diesem Abschnitt, erinnert euch, es gibt hier eine Liste, er sagt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, gell? In Vers 19. Und was kommt dann? Unzucht, Unreit und so weiter, oder? Was schreibt er nicht? Er sagt ja nicht, und das aber sollt ihr lassen. Das macht er nicht. Er sagt, Leute, Geist, Fleisch, folgst du dem Geist nach? Wisst ihr, was da hervorkommt? Lest mir mit Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist was? Liebe, Freude, Friede. Wessen Frucht ist es? Das ist des Geistes. Nicht deine Frucht. Nicht den Lohn deiner Anstrengung, der Nachfolge für den Geist ist. Das ist es nicht. Es ist seine Frucht. Was bedeutet eine Freiheit zu leben? Was ist das Geheimnis des christlichen Lebens? Im Geistleben. Dein Fokus ist nicht, Liebe hervorzubringen. Dein Fokus ist nicht die Frucht Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Ah, mir fehlt so viel. Das sprachen wir in der letzten Bibelstunde vor 6 Wochen oder so darüber, dass wir beten, oh Herr, schenke Geduld, schenke Liebe, schenke das, schenke das. Es mangelt uns überall an all diesen Dingen, an allen Ecken. Und unser Gebet ist in dieser Richtung, ich sage es noch einmal, falsch. Weil wir nicht diese Dinge brauchen, sondern den Geist brauchen. Das ist es, weil die Frucht des Geistes ist das, dann kommt das heraus. Das heißt, verändert sich unser Fokus, richten wir uns auf den Geist aus, leben wir im Geist, wandeln wir im Geist, folgen wir ihm nach, dann entsteht in unserem Leben nach dem Maß der Gnade, des Glaubens eine Frucht. 30, 50, manchmal sogar 100-fach ist sogar Liebe vorhanden oder Treue oder diese Dinge. Aber das ist seine Frucht. Es ist nicht so, lebe in Freiheit und bemühe dich, treu zu sein. Lebe in Freiheit und bemühe dich, all diese Dinge. Das ist nicht das. Lebe in Freiheit und richte dich auf den Geist aus. Dann kommt das dabei raus. Das ist das Geheimnis. Aber dann sagt Paulus, aber wenn du nicht auf den Geist ausgerichtet bist, dann wirst du aufs Fleisch sein. Das sind die zwei Alternativen, dazwischen gibt es nichts. Bist du aber aufs Fleisch ausgerichtet, wisst ihr, es ist offenbar, was das Fleisch hervorbringt. Es ist offenbar, und was ist das? Und dann gibt es eine Liste. Da geht einer voll ab, gell? Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wir können diesen Verse lesen und dann, oh nein, aber ich mache doch auch, ich habe auch Streit und ab und zu habe ich Zornausbrüche, ja. Und dann, oh, Zwistigkeiten, Neidereien, oh ja, Trinkgelage, oh. Ja, das war's, oder wie? Na, dann musst du das lassen, das musst du das nicht tun. Das ist nicht das, was Paulus hier lehrt und das ist auch nicht der Ansatz, um mit diesen Dingen fertig zu werden. Aber genau das ist immer wieder, was passiert. Und dann beginnt, als ob Paulus ein neues Gesetz geschrieben hat, einen Lastenkatalog, was Christen nicht tun sollten und stattdessen tun sollten. Davon ist hier nicht die Rede. Die Rede ist übrigens, er sagt, wenn das so ist, dann ist es ein Mensch, der nicht im Geist ist und den Geist nicht hat. Und übrigens, wisst ihr was? Er wird das Reich Gottes nicht erben. Er ist kein Kind Gottes. Ja, woran kann ich das wissen? Ja, schau sein Leben an. Was bestimmt sein Leben? Unzucht. Was bestimmt sein Leben? Unreinheit, Ausschweifen, Götzendienst, Zauberei. Das bestimmt sein Leben. Was glaubst du, warum? Von welchem Geist wird er denn geleitet? Durch welchen Geist wird er geführt? Das ist ein Kind, das ist ein Mensch, der kann das Reich Gottes nicht erben, denn er ist kein Kind Gottes. Was aber bestimmt ein Kind Gottes? Er hat einen Geist. Und woran erkennst du das? Ja, schau mal die Frucht da an. Schau mal diese Frucht des Fleisches an, schau mal die Werke des Fleisches an und schau mal die Frucht des Geistes an. Und dann weißt du Bescheid. Das ist, was Paulus hier macht. Ich hoffe, ihr könnt mit mir folgen und verstehen, wie wichtig das ist, weil hier ist der Pfad ist hier wirklich schmal oder die Abzweigung. Man kann ruckzuck in den falschen Weg wieder gehen, indem man sagt, okay, leben in Freiheit und dann, aha, all diese Dinge nicht tun, stattdessen muss ich das tun. Das ist nicht das. Du stehst da und dann heißt es, folgt dem Geist oder folgt dem Fleisch. Das ist deine und meine Entscheidung. Und übrigens, das ist der Kampf. Und das ist der schwere Kampf. Ich behaupte, das ist wirklich der geistliche Kampf. Und der geschieht nicht nur einmal, der passiert jeden Tag im Prinzip, morgens bis abends. Und es gibt so Momente des Lebens, da muss man Entscheidungen treffen. Dann merkt man, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Der Herr führt uns wieder an eine Gabelung und sagt, Willi, ist dir bewusst, dass du gerade völlig aufs Fleisch ausgerichtet bist und dann nur hinterherläufst. So, und da steht's, und der Kampf ist der, im Glauben, und das müssen wir glauben, dass dieser Weg aber besser für mich ist. Dem Geist zu folgen, er ist weit besser. Das wird Frucht hervorbringen, die gut ist. So, und ich bin mir sicher, dass der Kampf ist nicht gegen die einzelnen Auswirkungen des Fleisches. Der Kampf ist, lest mit mir Vers 24, im gleichen Kapitel. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist, was ich meine. Das ist es. Das ist die Entscheidung. Jetzt stehst du, ich folge dem Geist oder ich folge dem Fleisch. Und in dem Moment, dem Geist nachzufolgen, bedeutet das Fleisch kreuzigen, in den Tod geben. Nicht dagegen kämpfen, das kriegst du nicht hin. Aufgeben. Das heißt, ich entscheide mich für den Geist. Von meinem geistigen Auge ist es klar, das bedeutet nicht, dass ich da jeden Tag darin siegreich lebe, aber das ist so klar. Ich hoffe, ihr versteht, wo der Unterschied darin ist. Der Kampf ist wirklich, ich gebe das Fleisch hin und ich sage, okay, Herr, ich will auf dich hören. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Lies mit mir wieder Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Liebe Geschwister, darf ich euch das so sagen? Das ist eine Verheißung. Oder wir können sagen, ein Versprechen. Und jetzt glaubst du das, denn wir leben im Glauben. Aus Glauben. Glaubst du, dass das Wort Gottes dir verspricht, wenn du dich auf den Geist ausrichtest, wenn du vom Geist geleitet wirst, wenn du dem Geist folgst, dann verspricht das Wort Gottes, dann wirst du die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist ein Versprechen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn aber in deinem Leben die Sünde herrscht und das Fleisch, was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass du nicht auf den Geist hörst und dass du nicht durch den Geist wandelst. Denn das Versprechen ist, wenn du das tust, dann wird das Fleisch nicht siegen. Warum? Warum ist das so wichtig? Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Der Vers ist so entscheidend, ist so wichtig. Wir müssen uns genau anschauen, was das bedeutet. Hier wird der eigentliche Kampf uns gezeigt. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. Der Geist, wessen Geist? Dein Geist. Nein, nicht mein Geist. Gottes Geist kämpft gegen das Fleisch. Es ist nicht du, ja, soll ich das Gute tun oder soll ich das Böse tun? Wo steht das? Das Gute will ich nicht, das nur das Böse. Das ist Römer 7. Deswegen müssen wir uns das nochmal auch in Römer 7 anschauen. Da habe ich schon ein paar Nachrichten gekriegt. Bitte, bitte, erklär es noch einmal. Ja. Gucken wir uns das nochmal an, um was es geht. Schaut mal, hier heißt es, hier kämpft der Geist gegen das Fleisch. Und die Bibel sagt, die sind komplett entgegengesetzt. Übrigens nicht vereinbar. Das Fleisch geht nicht mit dem Geist einher. Sie bereichern sich auch übrigens nicht. Sie ergänzen sich nicht. Sie ertragen sich aber auch nicht. Das Bild ist vielleicht schockierend und aus der Perspektive, also vom Alten Testament bis ins Evangelium noch nicht verständlich, aber hoffentlich vom Kontext des Evangeliums. Als Saul Amalek ausrotten wollte, musste er was tun? Komplett, oder? Was hat Saul getan? Nicht komplett, gell? Ja, ein paar Dinge sind doch gar nicht schlecht. Die Frauen, die Kinder, das kann man nicht machen. Und Gold und Stiere, ja, können wir doch für dich verwenden. Wisst ihr, für was Amalek im Alten Testament steht? Fürs Fleisch. Und wenn Gott sagt, alles muss weg, dann kannst du nicht sagen, aber ein bisschen Fleisch ist doch nicht schlimm. Und das kann man doch auch gut für dich einsetzen. Das ist die Geschichte. Und er ließ übrig. Diese Dinge sind entgegengesetzt. Es findet ein Kampf statt in dir und in mir. Und wisst ihr, was da kämpft? Nicht du, der Geist. Und gegen was kämpft der Geist? Gegen das Fleisch. Und die Frage ist, von wem wir geleitet werden. Und dementsprechend werden diese Dinge in unserem Leben, ich könnte andersrum sagen, wenn in deinem Leben Zwistigkeiten, Parteien, Neidereien, Trinklage, was auch immer, wenn diese Dinge permanent dein Leben bestimmen, was ist die Konsequenz daraus? Was kannst du definitiv sagen? Von was wirst du nicht bestimmt? Von wem wirst du nicht bestimmt? Vom Geist. Ich rede nicht davon, oh, dann bist du kein Kind Gottes. Aber wenn diese Dinge dich bestimmen, dann bestimmt nicht der Geist. Vielleicht an dieser Stelle möchte ich, damit ich mit diesem Gedanken nicht völlig nach Hause euch schicke, da unbeantwortet. Was wär das Erste und das Wichtigste, um im Geist zu leben? Was ist das Entscheidendste, um im Geist zu leben? Wie beginnt unser geistliches Leben? Was müssen wir tun, um den Geist zu empfangen? Glauben an Jesus Christus, richtig? Was glauben wir? Warum glauben wir an Jesus Christus? Dass wir Sünder sind, richtig? Dass wir sonst nichts tun können. Dass wir verdorben sind und voller Schuld und Sünde und keine Kraft haben, irgendwas zu vollbringen. Wenn ich im Fleisch lebe, was ist der erste Schritt, um im Geist nachzufolgen, im Geist zu wandeln? Buße tun. Nicht, jetzt muss ich das lassen und jetzt muss ich dagegen kämpfen. Das Erste ist, sich demütigen und dem Herrn sagen, es tut mir leid. Voll im Fleisch gewesen. Buße, das heißt bekennen. Im Geist zu wandeln, beginnt mit dem Bekenntnis. Denn man kann den Geist genauso dämpfen, man kann ihn genauso betrüben und die Bibel sagt sogar auslöschen. Also nicht in dem Sinne von, dass er geht bei den Kindern Gottes, dass er in unserem Leben keinen Unterschied macht, keine Wirkung hat. Das Feuer wird nicht brennen. Das ist das Bild des Auslöschens. Da brennt es und dann gießt man Wasser und dann geht es aus. Und der Weg aus dem ist Buße. Bekennen, eingestehen. Dahin muss man aber kommen, zu sehen, das ist aber nicht richtig. Das ist nicht, was Gott verherrlicht. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Eine Verheißung, ein Versprechen. Die Perspektive ist nicht, lebt in Freiheit und kämpft gegen Sünde an. Die Perspektive ist, lebt in Freiheit und richtet euch auf den Geist aus. Das soll all unser Bemühen sein. Deswegen, wir müssen uns auch 1-2 Bibelstunden Zeit nehmen, um das durchzuarbeiten, aber auch nachdenken, wie kann ich, wir müssen den Epheserbrief lesen dann, und da heißt es, werdet voll des Geistes werden. Was bedeutet das? Wie wird man voll des Geistes? Wenn ich voll des Geistes bin, dann werde ich im Geist wandeln. So, wie werde ich voll des Geistes? Wie kann ich den Geist entfachen, anfachen, statt ihn auslöschen? Wie kann das geschehen in meinem Leben? So, unsere Perspektive, unser Ansinnen soll nicht sein, permanent Sünde zu widerstehen und gegen Sünde zu kämpfen, sage ich schon mehrmals, aber es ist wichtig, sondern unser Anliegen sein, wie kann ich dem Geist nachfolgen? Wie kann ich ihn kennenlernen? Wie kann ich besser kennenlernen? Wie kann ich mehr von ihm haben? Das ist das Anliegen. Darf ich euch zum Schluss kurz bitten, Jakobusbrief aufzuschlagen? Jakobus Kapitel 4 muss das sein. Jakobus beschreibt dort einen Kampf. Er beschreibt, ich habe es auch gleich. Er erklärt, warum Begierden, warum Lüste, warum Streitigkeiten, diese Dinge da sind. Und dann lese ich euch Kapitel 4, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Liebe Geschwister, das ist die Voraussetzung für geistliches Leben, Demut. Der Paulus darum spricht im Galaterbrief, sagt, und ihr überfordert euch nicht, überhebt euch nicht. Das ist hochmütig, sondern demütigt euch, gesteht das ein. Allein das Eingestehen, dass ich den Geist brauche und es nicht hinkriege. Gegen all mein Fleisch anzugehen, ich kriege es nicht hin. Jesus, ich brauche dich, ich brauche deinen Geist, ich brauche deine Leitung, ich brauche deine Führung. Sich zu demütigen, dich. Auf die Gnade kommt es an. Deswegen sagt er, desto mehr gibt es größere Gnade. Und dann sagt er, Vers 7, unterwerft euch nun Gott. Und dann widersteht aber dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott. Für mich ist das ein super Beispiel, eine gute Stelle, um zu zeigen, was bedeutet, dem Teufel zu widerstehen. Was bedeutet den Angriffen zu widerstehen, den Versuchen zu widerstehen? Und es wird eingeklammert bei Jakobus in zwei Aussagen. Unterwerft euch Gott. Und dann sagt er, und widersteht dem Teufel. Und dann sagt er wiederum, naht euch Gott. Wie widerstehe ich dem Teufel? Nicht, dass ich gegen ihn kämpfe, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Kraft. Ich habe keine Idee. Ich gebe ich ehrlich und offen zu. Ich demütige und sage, ich krieg's nicht hin. Es gibt nur einen Weg, dem Teufel zu widerstehen. Sich Gott zu unterwerfen, das heißt zu sagen, ich brauche dich, und was zu ihm zu gehen. Gott nahen, vom Geist hören, ihm folgen, zu ihm gehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich heute sagen möchte. Der Kampf, der besteht, ist nicht gegen die Sünde gerichtet. Denn A, ist die am Kreuz besiegt in Jesus Christus. B, du kriegst sie nicht besiegt. Einer hat gesiegt, Christus. Und du brauchst seinen Geist. Also, wie willst du gegen die Sünde kämpfen? Richte dich auf den Geist aus. Das ist es. Wandelt im Geist. Und ihr werdet Werke des Fleisches nicht, in die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist die Perspektive. Naht euch Gott. Demütigt euch Gott. Und dann werdet ihr dem Teufel widerstehen. Heute gibt es Kämpfe, geistliche Kampfführung. Da wird zum Teufel gebetet. Ich kann mir als junger Bibelschüler, ich habe einen Prediger viel gehört und der hat eine Geschichte erzählt, ich musste so schmunzeln, bis heute ist es mir in Erinnerung, bin Auto gefahren, habe seine Predigten gehört und dann erzählt er und sagte, er war auf einer Pastorenkonferenz und dann saßen alle da Pastoren und dann sagt er, und geht einer nach vorne und sagt, liebe Brüder, liebe Pastoren, wir wollen beten. Und dann sagt er, dann stehen wir alle auf und das Erste, was aus seinem Mund kommt, aus diesem Pastor, anhält, Satan, wir binden dich. Und dann sagt er, ich bin schockiert gewesen. Er sagt, wir beten und dann betet er zu wem? Zum Satan. Wir reden zu Gott, wir reden nicht zum Satan. Ich musste grinsen darüber, genau das ist der Punkt. Naht euch Gott. Demütigt ihm, folgt dem Geist. Das ist der Sieg gegen den Teufel, das ist der Sieg gegen das Fleisch, das ist die Ausrichtung auf ihn. Auf ihn, zu ihm beten wir. Herr, du hast gesiegt am Kreuz, du hast den Satan besiegt. Du hast ihn gebunden übrigens auch schon. Jesus, du hast ihn gebunden, wir binden ihn nicht. Wir reden auch nicht, wir sagen auch nicht, dass das geschehen soll. Das ist eine Anmaßung. Kein Wunder, dass wir fallen. Und da muss man übrigens immer wieder ihn binden. Weil anscheinend lassen wir ihn dann wieder los. So funktioniert es nicht. Nein. Wandelt im Geist. Als ich diese Verse las und diese Perspektive mir aufleuchtete, ich war glücklich. Weil all diese Liste, die ist schwer. All diese Dinge, wir finden sie in unserem Leben. Und wie ist die Lösung daraus? Der Kampf, der ist nicht zu gewinnen, es sei denn, jemand anders kämpft für uns. Liebe Geschwister, das ist das Evangelium. Wandelt im Geist. Das ist etwas, was wir im Glauben tun müssen. Ich schließe so mit Kapitel 3. Erinnert ihr euch an diese Verse? Kapitel 3, Vers 1. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Den in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken oder aus Kunde des Glaubens empfangen? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt? Wollt ihr im Fleisch vollenden? Wie wollt ihr kämpfen? Wie habt ihr den Geist empfangen? Aus der Kunde des Glaubens. Der Geist kam durch Glauben. Glauben an Jesus Christus. Glauben, dass ich ein Sünder bin und in Jesus Christus meine Gerechtigkeit habe, in Jesus Christus meinen Sieg habe, alles in ihm habe. Das war der Grund, das war der Inhalt meines Glaubens. Dann kam der Geist. Und jetzt habt ihr ihn bekommen, oder? Liebe Geschwister, was bedeutet in erster Linie im Geist zu wandeln? Genauso wie man ihn empfangen hat. Wie haben wir ihn empfangen? Im Glauben. Und das heißt, ich glaubte, ich bin ein Sünder und brauche Jesus. Dann kam der Geist. Wie lebe ich im Geist? Wie folge ich ihm? Ich glaube, ich bin ein Sünder und brauche den Geist. So, das ist in erster Linie Leben im Geist, aus Glauben. Ich kann dem Fleisch nicht widerstehen. Das kriege ich nicht hin. Ich kann der Sünde nicht widerstehen. Ich brauche ihn. Jetzt eine persönliche Anmerkung, kommt wirklich zum Schluss. Schon lange nicht da gewesen, viel zu sagen. Aber wenn ich den Geist links liegen lasse, wenn ich durch die Sommerferien von ihm Pause mache, wenn ich kein Anliegen habe, mit ihm Gemeinschaft zu haben, auf ihn zu hören, von ihm zu hören, von ihm zu lernen, wie soll Frucht entstehen? Wie soll Überwindung da sein? Gibt's nicht. Verstehen wir? Dann, von daher ist es wichtig, dass wir lernen und verstehen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln. Was liegt an uns? Was bedeutet, im Glauben ihm zu uns nachzufolgen? Wir werden diese Verse in den nächsten Bibelstunden durchstudieren und hoffe so in der geistlichen Reife und zu ihm hinwachsen. Ja, so ihn verherrlichen durch unser Leben. In der Freiheit lernen zu leben, das ist ein herrliches Geheimnis. Ich möchte beten. Jesus Christus, was für eine herrliche Nachricht, gute Nachricht, Evangelium für mich, dass der Sieg in der Ausrichtung auf dich ist. Dass der Sieg nicht im Kämpfen gegen all diese Dinge sind, sondern in der Nachfolge dir, im Glauben an dich, im Demütigen, unter deine Herrschaft, unter deine Leitung. Dass du die Frucht und dass du das alles hervorbringst und nicht ich. Herr, was für eine gute Nachricht. Und ich bitte für mich, aber auch für meine Geschwister, wenn sie in diesen Dingen genauso viele Fragen und auch genauso ein Anliegen haben wie ich, Herr, dass du uns lehrst, was es bedeutet, auf dich zu hören und dir nachzufolgen, mit dir zu leben, mit dir Schritt zu halten. Jesus Christus, lehre uns, was es bedeutet, im Geist zu leben. Und ich danke dir, dass du uns gegeben hast, dass du uns dieses Versprechen gegeben hast. Und dein Wort ist wahr und ich vertraue es ihm. Ich vertraue ihm. Herr, segne uns. Im Nachdenken bewege das Wort in unserem Herzen, bring uns behütet nach Hause, aber auch wieder zurück. Herr, in deinem Namen bitte ich's. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Wir sehen uns nächsten Mittwoch bzw. am Sonntag. Ich freue mich drauf.